Café Ex-Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, mir tun's auch nicht, aber mir hätte man. Einen wunderschönen guten Tag aus Studio 1, sagt das AWS-Magazin heute am 18.09.2013. Und wie ihr es vielleicht vernommen habt, haben der Bernd und ich bin der Nils, heute Großes vor im AWS-Magazin und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Und heute steht an ein Politik-Talk mit Vertretern von 5 Parteien, die in Hessen zum Landtag antreten wollen. Und Bernd.
Ja, Hallöchen auch da draußen bei schlechten Temperaturen und kaltem Wetter, aber wahrscheinlich erwarten wir heute eine hitzige Diskussion. Ich hoffe zumindest. Unser Kollege, der Winnie Becker vom Gallusfenster, hat ja schon einige Sendungen gemacht mit den Frankfurter Direktkandidaten für den Bundestag, mit dem grünen Nuripur, mit Amann von der SPD und gestern mit dem Herrn Zimmer von der CDU.
Ja.
Wir wollen heute in unserem Politik-Talk möglichst viel in kurzer Zeit von unseren Bürgervertretern erfahren. Wir werden unsere Fragen gezielt an die einzelnen Kandidaten richten. Und natürlich kann es auch zu einem Thema, in dem wesentliche Meinungsunterschiede zwischen den Parteien bestehen, auch ruhig mal zu einer Debatte kommen. Der Fairnesshalber gilt es für jeden Gast etwa die gleiche Redezeit. Und hier neben mir steht so die obligatorische Schachuhr sozusagen. Und dann versuchen wir hoffentlich die Antworten möglichst komprimiert, vielleicht auf 2 oder 3 Minuten zu begrenzen. Ja, wir freuen uns auf einen spannenden Politik-Talk mit neuen Erkenntnissen zum Wahlprogramm und wünschen natürlich eine gute Unterhaltung.
Ja, und der erste der Gäste, der jetzt dran ist, ist der Herr Jürgen Gaspar von der SPD. Guten Tag, Herr Gaspar, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich mit dem Mikrofon, ich darf Sie da ein bisschen ja. So runter. Wenn es hier ab und zu mal knarrt, dann sind das nicht nur unsere Knochen, nein, es sind auch die Mikrofone, die hier hin und her gereicht werden, weil mit 5 Gästen ist das ein bisschen schwierig, da möchte ich nur noch mal drauf hinweisen. Also wenn es mal so ein bisschen knarrt, dann liegt das nicht an uns und auch nicht an euren Radiogeräten, sondern an den Umbaupausen, die wir hier zwischendrin haben. Bitte, Bernd.
Ja, wie gesagt, die erste Frage geht an Jürgen Gaspar von der SPD. Ich will ihn noch kurz vorstellen. Geboren ist er in Merzig an der Saar. Er ist 53 Jahre alt.
Noch nicht ganz.
Okay, umso besser. Und seit dem 14. Lebensjahr mit der SPD aber schon verbunden. Seit Oktober 2010 ist er Richter am Verwaltungsgericht Darmstadt.
Das stimmt auch nicht ganz. Seit 2001.
Alright, ein Zahlendreher wahrscheinlich, also schon wesentlich länger. Am Verwaltungsgericht Darmstadt mit Zuständigkeit für Polizei, Ordnungs- und Versammlungsrecht, Kommunalrecht, Schul- und Hochschul- und Prüfungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und öffentliches Baurecht. Also sehr, sehr viel Recht auf Ihrer Seite sozusagen. Die erste Frage geht an die SPD, wie gesagt. Ihr Spitzenkandidat der SPD, der Herr Thorsten Schäfer-Gümbel, hatte am Wochenende erklärt, dass er keine inhaltliche Basis zur Zusammenarbeit mit der Linkspartei sieht. Formal wolle er aber keine Option ausschließen. Wenn es jetzt nun, wie es danach aussieht, knapper als knapp werden sollte, können Sie sich persönlich eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke vorstellen?
Also es ist so, dass unser erklärtes Wahlziel natürlich ist, eine rot-grüne Mehrheit bei dieser Landtagswahl zu erzielen und die Chancen dafür sind auch gut. Wenn es zu einer Situation kommen sollte wie 2008, dann muss man natürlich auch über andere Optionen reden, das ist ganz klar. Wir haben damals ja schmerzlich erfahren müssen, was das heißt, in solch einer Situation zu sein und ich persönlich würde dafür plädieren, dass wir dann auch mit der Linkspartei über eine mögliche Kooperation in welcher Form auch immer reden.
Ja, ich soll das Mikrofon sprechen, guter Hinweis. Ja, dann geben wir doch gerade mal kurz weiter an die Linkspartei. Für die Linkspartei ist Herr Ulrich Wilken bei uns. Er ist Mitglied im Landtag, für die Linkspartei im Hessischen Landtag, geboren 1968. Aber
schön wär's.
58, oh, stimmt, 58. Auch da hat mich gerade eben, da steht auch 58. Ja, in Oberhausen, also ein Neigeplackter, genauso wie ich, aber jetzt ein in Hessen verhafteter Mensch, nach dem Studium der Soziologie, Politologie und Pädagogik und Philosophie an der Universität in Frankfurt und in Marburg. Da arbeiten Sie dann freiberuflich und sind mit Schwerpunkt auch Arbeitswissenschaftler und seit 2008 Mitglied des Hessischen Landtages und rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Ihrer Partei.
Das ist richtig.
Wie ist denn für Sie die Lage? Würden Sie denn mit der SPD und den Grünen regieren wollen? Da gibt es ja auch Unterschiede bisher, wo Sie gesagt haben, wenn die nicht ausgeräumt sind, würden Sie auch nicht mit in Regierungsverantwortung gehen, also Militäreinsätze und andere Dinge. Wie ist da die Position Ihrer Partei vor den Wahlen jetzt 2013?
Also wir haben als Partei ein paar No-Gos immer wieder formuliert und haben gesagt, mit uns gibt es keinen Sozialabbau, mit uns gibt es keinen Stellenabbau im öffentlichen Dienst, mit uns gibt es keine Kriegseinsätze. Letztere werden wir im Hessischen Landtag nie beschließen müssen, von daher können wir das, glaube ich, mal im Moment ein bisschen beiseite wischen. Wir haben den gesamten Wahlkampf über gesagt, und ich sage es heute auch noch, wir wollen eine Veränderung zum Besseren für die Masse der Menschen in Hessen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da gibt es viele Übereinstimmungen, sowohl mit dem Grünen als auch mit dem SPD-Programm. Es gibt auch Differenzen, aber es gibt viele Übereinstimmungen, dass wir das gemeinsam machen. Und wir stehen bereit, wenn es denn nötig ist, für dieses Land auch Verantwortung zu übernehmen und mit in eine Regierung zu gehen, wenn die Inhalte stimmen.
Dann möchte ich, gerade weil wir bei diesem Thema sind, weitergeben an den Herrn Kasper. Der Herr Kasper ist Mitglied der CDU, um genau zu sein, Herr Ulrich Kasper. Und Sie sind auch schon seit längerem in der Politik tätig. Sie haben eine Ausbildung zum Diplombetriebswirt, wenn ich richtig informiert bin, und haben dann später nebenberuflich studiert und dann auch da schon die Weichen gestellt für Politikwissenschaften mit dem Bereich Soziologie. Also wir haben hier durchaus auch Fachleute heute im Studio, die nicht nur Politiker sind, sondern die auch tatsächlich eine fundierte Ausbildung haben. Und Sie sind dann in einem kaufmännischen Wohnungsunternehmen später tätig gewesen. Sie haben unternehmensberaterische Tätigkeiten und in Ihrer Vita haben Sie auch gesagt, Sie wären Bankdirektor gewesen. Das kann man einfach auch mal so sagen. Und als Unternehmensberater sind Sie wohl auch noch tätig. Aber jetzt, seit einiger Zeit, sind Sie natürlich auch Mitglied im Hessischen Landtag. Wie lange sind Sie schon im Hessischen Landtag? Nochmal zu Ihrer persönlichen Vita. Und dann die Frage, wie sieht das für Sie aus nach den Wahlen? Können Sie sich vorstellen, zum Beispiel nicht mehr mit der FDP zu koalieren als Partei, sondern mit der SPD? Ist das für Sie eine Option?
Also zu Ihrer ersten Frage. Ich bin das erste Mal in dem Hessischen Landtag 2003 gewählt worden. Und zu der zweiten Frage. Wir als CDU sind grundsätzlich bereit, mit allen anderen demokratischen Parteien zu koalieren. Sie wissen, wir haben das mit der SPD auf Bundesebene gemacht. Wir machen es mit den Grünen hier in Frankfurt am Main und das auch sehr erfolgreich. Und wir haben Koalitionen mit der FDP. In Hessen ist allerdings die Situation, dass, wie Sie ja eben gehört haben, Rot-Rot-Grün miteinander koalieren wollen, sodass wir als Union gar nicht diese Option haben werden.
Und wie ist das mit den Grünen zu koalieren? Da ist ja auch, das taucht immer wieder auf. Ich gebe dann auch gleich weiter an Sie. Ist die Option, also wie es in Frankfurt ja jetzt hier, gibt es ja in dem Sinne in der Kommunalpolitik nicht die Koalition, so wie das im Bund oder im Land ist. Nee, das ist doch die Frage von Herrn Kasper kurz. Wie es im Bund, im Land ist, aber in Frankfurt ist es ja so, dass also Grüne und CDU sich die Verantwortung für die Stadtpolitik teilen. Ist natürlich jetzt etwas verändert durch neuen Oberbürgermeister, aber ist das eine Option auf Landesebene für Sie? Und einmal für Sie, Herr Kasper, und dann würde ich gerne weitergehen zu Herrn Bocklet.
Ja, wie ich schon eben ausführte, ist eine Koalition mit anderen demokratischen Parteien für uns immer eine Option. Aber in Hessen ist die Situation, dass sich ja SPD, Linkspartei und Grüne festgelegt haben, dass wenn die drei Parteien eine Mehrheit haben, die miteinander arbeiten werden. Insoweit wird sich die Frage nicht stellen. Wir kämpfen jetzt darum, dass wir als CDU beide Stimmen bekommen und möglichst stark sind.
Gut, hier schon Widerspruch von der Linkspartei und von der SPD, aber ich denke, wir machen da jetzt, lassen das einfach mal so stehen. Es geht, glaube ich, um die Sache, dass Sie sich schon abgesprochen hätten. Da wollen Sie wahrscheinlich drauf was antworten. Aber um jetzt nochmal weiter vorzustellen, wer jetzt noch alles bei uns ist noch Herr Markus Bocklet. Er ist für die Grünen hier. Er ist Jahrgang 64, das habe ich jetzt hoffentlich richtig gesagt, in Frankfurt am Main. Er hat BWL studiert und hat als Bildungstutor in internationalen Austauschprogrammen gearbeitet. Er war während des Studiums Marktforscher und Finanzreferent. Auch da ist durchaus eine Qualifikation, heute hier zu sein, bei uns hergeleitet. Und dann die politische Biografie, seit der Startbahnzeit aktiv, 1981, also zwangssozialisiert worden wahrscheinlich, durch die Umstände damals, in dem Alter war ich auch unterwegs auf der Startbahn, kann man ja mal so sagen. Dann Mitglied der Grünen, seit Gründungszeit 81 und sind jetzt seit geraumer Zeit, also seit 2006, auch im Hessischen Landtag. Und Sie möchten auch gerne wieder rein. Wie ist die Regierungsfrage für Sie? Mit wem möchten Sie oder könnte sich auch die Grünen in Hessen vorstellen, mit der CDU zusammenzugehen?
Also in der Tat ist es so, wie es der Kollege von der SPD gesagt hat, wir streben an den Politikwechsel und der Politikwechsel ist nur möglich, indem wir mit SPD und Grünen hier eine große Mehrheit erzielen. Das wird verdammt knapp. Die Vorsprung, die wir hatten, ist sehr stark geschmolzen. Es kommt darauf an, dass man tatsächlich jeden unsicheren Wähler dazu bringt, entweder bei den Grünen oder bei der SPD sein Kreuz zu machen, denn nur so gelingt es uns, vor Schwarz-Gelb in Hessen zu liegen. Und Sie werden es erleben, dass Sie Jogi Löw vor einem Spiel fragen, wie geht das Spiel aus und was machen Sie nach einer Niederlage? Da wird der Jogi Löw sagen, wenn ich nur noch an eine Niederlage denken würde, dann brauche ich hier nicht anzutreten. Also wir wollen gewinnen. Und die Frage, was sich danach tut, das sollten wir an dem Wahlabend diskutieren. Ich mache aber keinen Hehl daraus, dass wir Grüne das Wort Ausschließeritis geprägt haben. Damit meinten wir aus den Erfahrungen von 2008, alle demokratischen Parteien müssen in der Lage sein, miteinander Gespräche zu führen über eine zukünftige Regierung, wenn es für das klassische Schwarz-Gelb oder Rot-Grün nicht reicht. Und das gilt für die SPD, die in Brandenburg rot-rot macht oder in Berlin rot-rot gemacht hat oder die eine große Koalition in Bund gemacht hat, die SPD. Oder ob sie früher mal mit den FDP da eine Sozialliberale gemacht hat. Alle Parteien in diesem Land sind gut beraten, dass sie sich nicht hinter Ideologien vermauern, sondern unter bestimmten komplexen Situationen dann auch zu einer Diskussion stellen. Aber ich fasse nochmal zusammen. Für uns gilt rot-grün. Und alle diejenigen, die tatsächlich einen Politikwechsel wollen, müssen wissen, dass sie ihre Stimme besser nicht verschenken sollten, sondern einer dieser beiden Parteien die Stimme geben, damit es tatsächlich zum Politikwechsel kommt.
Ja, ich habe eine Frage an die Grünen und genauso an die CDU, die ja die Verantwortung in der Stadt tragen. Und zwar bezieht sich meine Frage auf die Erräumung des Sozialrathauses im Gallus, im Stadtteil Gallus in der Mainzer Landstraße. Das wurde nämlich am 7. September von Aktivistinnen besetzt und laut Aussagen der Protestler sollte mit dieser Aktion eine Debatte über den Wohnungsnotstand in Frankfurt angeschoben werden. Man konnte den Zeitungen entnehmen, dass die Polizei die Besetzung verhindert hat und geräumt hat, das ehemalige leerstehende Bürogebäude und dabei auch massiv Gewalt wieder einsetzen musste. Augenzeugen berichten von einem harten Vorgehen der Einsatzkräfte. Nun will keiner die Verantwortung für den Polizeieinsatz wirklich übernehmen. Der CDU-Mann und Leiter des Liegenschaftsamtes Alfred Gangl und der grüne Bürgermeister und Planungsdezernent Olaf Kunitz streiten öffentlich darüber, wer den Einsatzbefehl an die Polizei erteilt hat. Bürgermeister Kunitz behauptet sogar, die Polizei habe eigenmächtig gehandelt. Es gab nie einen Räumungsbefehl der Stadt Frankfurt. Welche Version stimmt denn nun? Hat sich da jetzt in der Diskussion einiges geklärt? Und welche Konsequenzen wären daraus zu ziehen?
Ich beantworte die Frage gern, aber nur die Vorbemerkung sei mir gestattet. Wenn wir kommunalpolitische Themen diskutieren wollen, wird die 60 Minuten ein bisschen knapp. Aber ich mache es gerne. Das harte Polizeivorgehen wird aufgeklärt. Darüber gibt es Dissens in dieser Stadt, unterschiedliche Aussagen. Das wird sich klären. Der grüne Bürgermeister und Planungsdezernent hat gesagt, wir haben keinerlei Räumungsbefehl gegeben. Die Polizei hat gesagt, sie ist zu schnell eingeschritten, zu hart eingeschritten. Das wird sich klären lassen. Aber lassen Sie mich noch mal eins sagen, weil es Hausräumung und Hausbesetzung nicht dasselbe sind. Wir haben immer gesagt, wenn Spekulanten Wohnraum vernichten oder Häuser jahrelang leer stehen lassen, um es zerfallen zu lassen, damit zu spekulieren, dann ist das ein Skandal. Und da haben wir selbst früher, das ist auch die Anspielung als Grüne oder unsere grüne Vorläufer, das mitgemacht zum Teil. Aber da geht es um ein leerstehendes Bürogebäude, für das es bereits Planungen und Ideen gibt, wie beispielsweise Kindergärten oder aber später gymnasiale Oberstufe. Und da kann es nicht sein, dass man, das ging nicht um eine Debatte den Besetzern, wie man Wohnungsnot, sondern es ging ihnen darum, dass sie ein soziokulturelles Zentrum da reinmachen wollten. Und da kann es nicht sein, dass man mit Ellenbogen und mit der Windhundprinzip, ich renne da rein und kriege ein Zentrum, während der Ortsberat jahrelang diskutiert hat, dass man da eigentlich Kindergärten auslagern will, damit die saniert werden können, oder aber eine Oberstufe reinkommt. Und da kann man, da tut's mir leid, da sind dann die Autonomen, haben sich auch hinten anzustellen. Und es gibt auch soziokulturelle Zentren, ja nur an der Leipziger Straße. So, und das nochmal so sagen, Polizeiräumungen sind nie nett, schon gar nicht dann, wenn sie überhart sind, dann muss man es aufklären und auch bestrafen finden, sanktionieren. Aber man kann nicht so tun, als ob ich in jedes leerstehende Haus reinrennen kann und sagen, komm, jetzt hab hier ein Recht zu bleiben. So, aber jetzt reden wir über Kommunalpolitik, aber das ist Ihre Frage, kriegen Sie gerne auch eine Antwort zu.
Ja, vielleicht noch die Meinung von der CDU dazu?
Ja, die Einzelheiten sind mir natürlich auch nicht bekannt. Politisch ist es ohne Frage so, dass das Dezernat, was für die Liegenschaften der Stadt Frankfurt zuständig ist, von Herrn Kunitz geleitet wird. Wer jetzt welchen Auftrag gegeben hat, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Das wird sicherlich geklärt werden. Was aber meines Erachtens ein Unding ist, dass danach einige Zerstörer die Geschäftsstelle der Grünen beschädigt haben. Und wir als CDU verurteilen grundsätzlich Gewalt gegen Leben und auch gegen Sachen und weisen das deswegen zurück, dass man mit solchen Mitteln dagegen vorgeht.
Ja, das ist durchaus verständlich.
Ja, nach dem Schlenker jetzt nochmal in die Kommunalpolitik möchte ich die Gelegenheit endlich nutzen, unseren letzten, oder nicht letzten, also unseren fünften
die ersten,
ja. Gast in der Runde begrüßen zu dürfen. Es handelt sich um Volker Berghaut. Hallo Herr Berghaut. Sie sind der Youngster hier in der Runde mit 31 Jahren.
32
inzwischen. Ja, gut. Sie kommen eigentlich aus Kassel, wohnhaft in Kassel. Warum Sie jetzt hier sind, wir haben bei Ihrer Partei angefragt, uns jemanden zur Diskussion zu schicken und wir sind natürlich freuen uns, Sie hier begrüßen zu können. Aber Sie kandidieren nicht für den Hessischen Landtag, Sie kandidieren für den Bundestag. Ich wollte schon sagen, für den Bundeslandtag. Ist auch egal, für den Bundestag. Und für die Piratenpartei. Zu Ihrer Vita, Sie sind Wissenschaftsingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter zurzeit. Und Ihr Wahlkreis ist eigentlich in Kassel. Die Situation der Piratenpartei kann ja unter Umständen die des Zünglein an der Waage werden. Ja. Je nachdem, nach den aktuellen Umfrageergebnissen sieht es eher so aus, dass also Umfragen soll man nicht glauben, man darf erst am Wahlabend schauen, welche Umfrage richtig war, wenn der Abend dann gelaufen ist, aber nach den Umfragen sind Ihre Chancen in den Landtag einzuziehen nicht so gut. Was bedeutet das für die Piratenpartei in Hessen? Wenn Sie reinkommen, würden Sie koalieren, wenn Sie nicht reinkommen, was heißt das für die politische Arbeit der Piratenpartei in Zukunft?
Ich glaube, dass wenn man über die Umfragen tatsächlich reden wollen, irgendwie ist die zentrale Aussage, glaube ich, im Moment, dass 2/3 der Leute immer noch nicht wissen, wen sie wählen, weil sie einfach mit den bestehenden Parteien komplett unzufrieden sind und nicht sehen, dass sich irgendwas in eine positive Richtung bewegt. Deswegen glaube ich, also ich habe das Gefühl von den Infoständen, dass da eine sehr große Freude und Bereitschaft ist, was Neues auszuprobieren und die Piraten auch mal in den Bundestag und in den Landtag reinzuwählen. Insofern glaube ich, das ist nach wie vor die spannendste Frage für beide Wahlen eigentlich, ob die Piraten reinkommen oder nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt. Und ich würde jetzt, weil wir jetzt viel über dieses Blockdenken irgendwie Rot-Rot-Grün, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün oder wie auch immer gesprochen haben, ich würde noch mal gern sagen, dass die Piraten das halt echt komplett anders sehen, weil es gibt ein Parlament und es gibt eine Regierung. Wir treten an, um ins Parlament zu kommen, um da Gesetze zu machen und wir erwarten, dass egal welche Regierung dann gewählt wird, sich die Regierung an diese Vorgaben hält und dass wir wollen ein selbstbewusstes Parlament und glauben nicht, dass wir jetzt irgendwie über irgendwelche Blöcke reden sollten, irgendwie Rot-Rot-Grün. Wir stehen halt für Themenkoalition. Wir würden Sachen mit Rot-Grün sicherlich zusammen machen. Wir können uns vielleicht im Bürgerrechtsbereich Sachen mit der FDP dabei vorstellen und genauso auch mit der Linken natürlich. Insofern glaube ich, dieses Denken muss sich da einfach...
Schließen Sie aus? Als Partner für eine politische Zusammenarbeit?
Die CDU ist mit Sicherheit am allerweitesten weg. Also ich habe auch in der kommunalpolitischen Arbeit schon CDUler getroffen, mit denen ich durchaus gemeinsame Ansichten hatte, aber irgendwie auf landespolitischer Ebene sehe ich da im Moment wenig Überschneidung.
Bernd, du wolltest weitermachen.
Ja, ich habe meine nächste Frage an Ulrich Wilken, den ich zwar kaum sehe, weil er sitzt hinter dem Lautsprecher.
Aber er ist noch da.
Ich bin noch da.
Die Frage, Ihre Partei Die Linke gilt allgemein als besonders kapitalismuskritisch. Sie trauen den freien Märkten weitaus weniger zu als die anderen Parteien. Was würden Sie verändern? Wollen Sie gar das System der sozialen Planwirtschaft wieder einführen?
Ja, also von der Planwirtschaft haben wir, glaube ich, alle die Nase voll. Das kann man so ganz klar sagen. Aber ich habe gelernt, Sie hatten ja jetzt eben gesagt, dass ich in Marburg unter anderem auch studiert habe, dass unser Grundgesetz, was die Frage des Wirtschaftens angeht, ein sehr offenes Grundgesetz ist. Die hessische Verfassung schreibt sogar weitestgehend Verstaatlichungen der Schlüsselindustrien vor. Was wir anstreben, ist, dass alles, was die öffentliche Daseinsvorsorge anbelangt, also auch Gesundheit, Verkehr, dass der Internetzugang, dass das mit starken staatlichen Mitteln strukturiert gefördert werden muss und dass es auch prinzipiell in öffentlicher Hand sein muss. Also mit Gesundheit darf man zum Beispiel kein Geld verdienen können, sondern Gesundheit muss sichergestellt werden für alle Menschen in diesem Land. Da gibt es erhebliche Differenzen, auch im jetzigen Landtag. Die größten Differenzen selbstverständlich zur CDU in dieser Frage und im Nachgang zu der ersten Runde, als es mir da unter den Fingern kribbelte, will ich doch noch mal ganz klar sagen, wir werden im nächsten Landtag die Situation haben, dass die CDU sich aussuchen werden kann, mit wem sie denn koaliert. Das ist die einzige Partei, die es aussuchen kann. Und ich kann nur dafür warnen, wenn SPD und Grüne es eben nicht ausschließen, notfalls auch mit der CDU zu gehen, dann ist nur eine Stimme für die Linke eine sichere Stimme, die nicht am Ende bei Bouvier und damit am anderen Ende eben nicht am kapitalismuskritischen Ende landet.
Mhm. Ich habe noch eine weitere Frage an Herrn Wilken. Sie und Ihre Parteikollegin, die Frau Janine Wissler, sind Unterstützer des Blockupy-Bündnisses und dabei geraten Sie auch schon mal ab und zu in die Fänge der Polizei. So geschehen zum Beispiel am 1. Juni 2013, als die Polizei eine genehmigte Demonstration stoppte und unter Einsatz von Gewalt und Pfefferspray mindestens 1000 Demonstranten einkesselte. Ganze 10 Stunden dauerte dieser Vorfall, bei dem das Bürgerrecht auf Demonstrationsfreiheit in erheblichem Maße eingeschränkt wurde. Sie werfen dem Innenminister Boris Rhein von der CDU vor, den Kessel am 1. Juni aus politischen Kalkül geplant zu haben. Was genau meinen Sie damit?
Ja, also mir kann bis heute niemand erklären, wieso genau an dieser Stelle hinter dem Theater hier in Frankfurt am Main weit über 1000 Einsatzkräfte zusammengezogen waren, die ohne einen Anlass, es gab keine Gewalt in dieser Demonstration, ohne irgendeinen Anlass mehr als 1000 Menschen aus dem Demonstrationszug herausgekesselt haben. Und die erste Ansage der Abschnittsleitung seitens der Polizei, ich war in der Demoleitung an dem Tag, an uns war, wir sollten den hinter dem eingekesselten Teil befindlichen Demo-Teil um den Kessel herumführen, um dann die Demonstration fortzuführen. Das ist also der Versuch gewesen, seitens der Polizei zu bestimmen, wer in einem politischen Bündnis ist. Das haben wir als unverschämt zurückgewiesen, haben gesagt, wir sind geschlossen, gemeinsam das politische Bündnis. Und dieser Versuch der Spaltung ist seitens Innenministereien vor allen Dingen auch im Nachgang immer wieder weiter fortgeführt worden. Wir wollen nach wie vor rauskriegen, wer die politische Verantwortung dafür trägt, dass die Polizei so eingeschritten ist. Bisher habe ich eine Strafanzeige gegen den Einsatzleiter stellen können, weil er der Einzige ist, der mir namentlich bekannt ist. Aber wir wollen herauskriegen, was Polizeipräsident Thiel, was Ordnungsdezernent Frank und was Innenminister Rhein da an Anweisungen gegeben haben.
Zurzeit ist ja oder hat begonnen die Akteneinsicht in die Protokolle der Versammlungsbehörde. Die Linke und auch die Piratenpartei erhoffen sich dabei Aufklärung. In diesen Untersuchungsberichten kontrollieren die Kollegen aus dem Polizeipräsidium die Kollegen auf der Straße und stellen sich dabei stets ein gutes Zeugnis aus. Ist es nicht längst an der Zeit, eine unabhängige Kontrollinstanz für fragwürdige Polizeieinsätze einzuführen? Ist vielleicht auch eine Frage an alle.
Ja, dann würde ich sagen, hat der Herr Gaspar mal die Möglichkeit jetzt, ja. Weil...
Sie warten also, ja, ich würde gerne einiges sagen, aber dazu will ich direkt auch etwas sagen. Dazu gibt es ja auch bereits eine Initiative der SPD und auch der Grünen. Wir haben da gemeinsam einen Vorstoß gestartet, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle gibt, die sich mit derartigen Vorgängen befassen soll. Also Beschwerden von Bürgern über polizeiliche Aktivitäten, aber auch, und das gehört auch dazu, über polizeiinterne Vorgänge, dass sich Angehörige der Polizei an eine unabhängige Beschwerdestelle, die halt nicht dem Innenministerium untersteht und wo sie auch nicht befürchten müssen, dass über irgendwelche Informationskanäle das dann Vorgesetzten bekannt wird, dass sie sich beschwert haben. Das halten wir für eine ganz wichtige Sache und dazu gibt es, wie gesagt, auch schon einen Gesetzentwurf von SPD und Grünen, der in den Landtag eingebracht worden ist. Und das werden wir, nachdem wir die Landtagswahl gewonnen haben, und ich bin überzeugt, dass wir das werden, auch in dieser Konstellation SPD und Grüne. Ich sehe nicht, dass das so weit weg ist, dass wir diese Mehrheit gewinnen. Es wird knapp, das hat der Kollege Bocklet vorhin schon gesagt. Aber was in den letzten Tagen auch in Bewegung drin ist, der Kollege von Piraten hat zu Recht gesagt, ein hoher Anteil von Wählern ist noch nicht entschieden. Das hat aber auch nicht unbedingt nur etwas mit den etablierten Parteien zu tun, denn auch die Zufriedenheit mit den Piraten scheint ja nicht so überragend zu sein, dass den Piraten die Menschen in Massen zuströmen. Also diese Frage müssen Sie sich dann auch mal selbst stellen, ob Sie die Bedürfnisse der Menschen voll erfassen. Aber das nur dazu. Ich hätte gerne noch etwas zu dem gesagt, was Herr Kaspar vorhin angesprochen hat, dass es ja schon Absprachen gäbe. Ich habe vorhin deutlich gemacht, dass ich persönlich der Auffassung bin, dass wenn eine Konstellation, wie sie 2008 entstanden ist, wieder entsteht, das ist wie gesagt eine hypothetische Frage für mich, dass ich dann persönlich dafür wäre, dass wir auch mit den Linken sprechen. Ob diese Situation eintritt, das ist völlig offen, ne? Und es wird gekämpft bis am Sonntagabend 18 Uhr. Dann ist erst der Wahlkampf zu Ende und dann erst ist diese Wahl entschieden.
Ja gut, okay. Also offiziell ist doch eigentlich ab am Wahltag jede Werbung verboten.
Nein, das ist falsch. Sie dürfen nicht im Umkreis von Wahllokalen Werbung betreiben, gut, aber es heißt nicht, ne, dass sie sich jeglicher politischer Aktivität enthalten müssen.
Gut, okay. Haben wir das ja auch mal geklärt. War mir so nicht bewusst.
Politisches Twittern geht weiter.
Ja, das politisiert also bis um 18 Uhr oder unter Umständen bis zum nächsten Morgen, wenn die Auszeilung sich wirklich schwierig gestaltet. bei uns ist es jetzt 16.30 Uhr auf der Studiouhr und wir gönnen uns eine kurze Pause und ihr werdet uns dann nach 2,5 bis 3 Minuten wieder hier hören. Bleibt dran, es geht dann weiter mit der Diskussionsrunde zur Hessenwahl. Ja, 007. Ganz so schlimm ist es bei uns nicht. Wir sind hier heute immer noch am 18.09. im ARS-Magazin Live Studio 1 Radio X, eurem Lieblingsradio, eurem Kuschelradio im Herzen der Frankfurter Innenstadt. Und das ARS-Magazin, Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, hat den Anlass der kommenden Landtagswahl am 22. aufgegriffen, um Politiker zu uns ins Studio einzuladen und vielleicht Unentschlossenen nochmal die Möglichkeit zu geben, sich zu orientieren oder einfach auch mal zu hören, wie die Politiker, die Landespolitiker es einschätzen. Bei uns im Studio sind Herr Volker Berghoth von den Piraten, Herr Ulrich Wilken von der Linkspartei, Markus Bocklet von den Grünen, Ulrich Kaspar von der CDU und Jürgen Gasper von der SPD. Und weitermachen möchte ich...
Warum ist denn niemand von der FDP da?
Genau, nachdem du mir diese Frage gestellt hast. wir waren bemüht um politische Ausgewogenheit der Parteien, die nach den Meinungsforschungsinstituten die größten Möglichkeiten haben, die meisten Stimmen zu oder Prozentpunkte zu bekommen und haben uns da auf 6 Parteien kapriziert, eben die 5, die heute da sind. Wir haben auch die FDP eingeladen, die FDP angesprochen. Ich habe auch persönlich mit jemandem von der FDP gesprochen. Es ist schade, dass sie heute nicht hier sind, aber wie hat vorhin ein Teilnehmer aus der Runde gesagt, na, dann haben wir mehr Zeit zum Reden. Gut, das ist so, also um darauf nochmal hinzuweisen, es liegt nicht an uns, es hat leider nicht sollen sein. Und jetzt möchte ich nochmal zum Herrn Berghoth kommen. Die Piratenpartei hat da ja, ist da kurz angesprochen worden von Herrn Gasper, da auch noch eine gewisse Position dazu, die Sie noch mal kurz darstellen wollten, bevor wir dann zu einem anderen Themenkomplex überschwenken.
Genau. Ja, ich finde es nämlich unheimlich wichtig, dass wir heute auch über die Grundrechte sprechen, und Versammlungsfreiheit ist ja ein Grundrecht, was bei dieser Blockupy-Demonstration wirklich mit Füßen getreten worden ist und wo wir hinterher beim Hessentag bei einer Fraktionssitzung vor der CDU demonstriert haben und gesagt haben, das muss aufgeklärt werden, und wo es wirklich erschreckend war, wie wenig Problembewusstsein da bei den meisten Parlamentariern, mit denen wir gesprochen haben, leider da war. Und es ist richtig, wir brauchen unbedingt eine unabhängige Beschwerdestelle, die sowas aufklären kann. Wir fordern zusätzlich aber auch eine eindeutige Polizistenkennzeichnung, dass man halt sehen kann, welche Polizisten dann gewalttätig werden. Denn solche Übergriffe schaden halt dem Image der Polizei insgesamt. Und da muss man halt einmal solche Vergehen nachverfolgbar machen. Und man muss halt auch die Kollegen von den Polizisten schützen, weil halt deren Image auch mit drunter leidet.
Ja, das war nochmal ein knappes Statement, danke dafür, zur Sicht der Piratenpartei. Und Bernd, wir gehen jetzt zum nächsten Themenkomplex über. Ich sage nochmal ganz kurz, wir haben einen riesen Punkteplan auch verschickt und besprochen, aber letztendlich werden wir uns wahrscheinlich heute doch nur so auf drei Themen kaprizieren. Und das nächste Thema ist
unser Flughafen. Ja. Ja, das Thema Fluglärm beschäftigt uns natürlich, uns Frankfurtern, ganz gewaltig. Und es gab jetzt am 3. September eine Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel. Der hatte zu urteilen über die Rechtmäßigkeit einer Südumfliegung und der damit verbundenen Verlärmung der ganzen Region Rheinhessen. Und nun wissen wir alle wohl, dass die Landebahn Nord eine Fehlkonzeption war. Trotzdem wurde sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Alleine für den Umzug des Chemiebetriebs Ticona erhielt dieser von der Fraport im Jahr 2006 wirklich 670 Millionen Euro für den notwendigen, aus Sicherheitsgründen notwendigen Umzug in den Industriepark Höchst. Gut verdient haben dabei auch der Darmstädter Baukonzern Bilfinger und Berger, der die Betonpiste baute. Seit 1. März 2011 ist dort unser Ex-Ministerpräsident Roland Koch Vorstandschef mit einem Jahresgehalt von 1,5 Millionen. Ist das ein normaler Vorgang? Dürfen Politik und Wirtschaft so miteinander schmusen? Kann sich sowas wiederholen? Und welche Konsequenzen wären daraus zu ziehen, damit sowas nicht nochmal passieren kann? Ich gebe das einfach mal in die freie Runde.
Ja, da hat sich der Herr Kasper oder der Herr Kasper? Machen wir den Herr Kasper. Oh, Entschuldigung, der Bernd, ich bin es gar nicht gewohnt. Normalerweise habe ich auch einen Kopfhörer und habe ein eigenes Mikrofon vor der Nase. Ich turne hier ständig neben dem Bernd hin und her und der ermahnt mich. Also Entschuldigung, liebe Hörer. Herr Kasper, fangen wir mit Ihnen jetzt mal. Machen wir mit Ihnen weiter und dann leiten wir einfach weiter zu den Grünen und zur SPD.
Also die Aussage in Ihrer Frage, dass die Nordbahn mit dem Urteil gescheitert wäre, kann man ja so überhaupt nicht konstruieren. Hier ging es einfach darum, dass eine Abflugvariante, die sogenannte Südumfliegung, die zur Lärmentlastung zum Beispiel in der Stadt Flörsheim dient, dass die in der Form nicht aufrechterhalten werden kann, weil sie in bestimmten Situationen ein Sicherheitsthema sein könnte im Zusammenhang mit startenden Flugzeugen von der Startbahn West. Hier werden die entsprechenden Stellen sich damit befassen müssen und gegebenenfalls dann andere und neuere Abflugraten zu machen. Das andere Thema, was Sie angesprochen haben, da wissen Sie auch, dass als Roland Koch zu Bilfinger und Berger ging, dass das viel später war, dass das zu einem Zeitpunkt war, als die Baumaßnahmen schon abgeschlossen waren. Roland Koch hat mit der Auftragsvergabe selbst nie was zu tun gehabt. Wie Sie wissen, er ist nicht im Aufsichtsrat und auch nicht im Vorstand der Fraport gewesen. Und es gab Ausschreibungsverfahren. Insoweit sollte man nicht Zusammenhänge versuchen, jetzt zu konstruieren, die es nicht gibt.
Ja, dann bitte.
Oder, ja, also wir Grüne haben vor vielen, vielen Jahren davor gewarnt, in einem so einem dicht besiedelten Gebiet wie das Rhein-Main-Gebiet eine weitere Expansion des Frankfurter Flughafens zuzulassen. Wir waren zu der Zeit die einzigen im Hessischen Landtag. Zu meinem Bedauern hat SPD, CDU und FDP für den weiteren Ausbau gestimmt. Das, was wir heute haben, sind die Bruchstücke, der Scherbenhaufen dessen. Wir versuchen uns jetzt alle irgendwie verzweifelt den Lärmschutz, Die größten Lärmschutzhelden von heute sind diejenigen, die den Ausbau mit beschlossen haben. Das, was wir jetzt tun können, ist natürlich die 100.000 mehr Belästigten, die durch diese Landebahn entstanden sind, trotz stagnierender Flugzahlen, können wir das versuchen, alles, was denkbar ist, tatsächlich den Lärm zu reduzieren. Das hat was mit Optimieren von Flugrouten zu tun. Es hat vor allem aber auch was mit dem wirklich konsequenten Nachtflugverbot von 22 bis 6 zu tun. Aber wir müssen festhalten, dass es natürlich, wenn man so einen Flughafen in so einer Stadt, in der Stadtnähe so ausbaut, wie das SPD, CDU und FDP im Landtag beschlossen haben, der darf jetzt keine Krokodilstränen darüber verschwenden, was wir jetzt aber brauchen. Und das hoffe ich, dass wir mit einer anderen Regierung auch hinbekommen, dass wir tatsächlich die Belästigung für die Bürgerinnen und Bürger in Flörsheim, Offenbach, Frankfurt Süd, dass wir die zum Minimum reduzieren. Und allein das Winden schon vor dem Nachtflugverbot 22 bis 6 Uhr, was auch die Kollegen wieder nicht wollen, außer den Linken, das ist alles hochdramatisch. Und da nutzt uns auch nicht das Lokale. Einzelne Parteienvertreter in Flörsheim oder Frankfurt oder so jetzt sagen, wir wollen da den Bürgern helfen. Der Fehler ist von allen dreien gemacht worden und wir müssen jetzt schauen, wie wir tatsächlich die geringsten Schäden für die Bevölkerung zulassen.
Also ich will an das anschließen, was der Kollege Bocklet gesagt hat. In der Tat muss es jetzt darum gehen, die Lärmbelastung der Bürger zu senken. Wir in Frankfurt haben seit geraumer Zeit diese Forderung nach einem absoluten Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr aufgestellt. In der Tat ist es allerdings auch so, dass es innerhalb unserer Landespartei da durchaus kontroverse Diskussionen gegeben hat. Wenn allerdings Herr Bocklet sagt, dass nur die Grünen konsequent sich gegen im Landtag, ja, in der Kommune haben sie sich auch durchaus da etwas anders verhalten.
Sie haben, aber beschlossen,
sie haben Herr Bocklet, darf ich ausreden, sie haben durch ihr Abstimmungsverhalten in der Stadtverordnetenversammlung mit dazu beigetragen, dass die Stadt Frankfurt ihrer Möglichkeiten gegen den Planfeststellungsbeschluss vorzugehen, nämlich Einwendungen zu erheben, begeben haben. Das ist ihr Abstimmungsverhalten gewesen, das das herbeigeführt hat. Das muss man an dem Punkt halt auch mal sagen. Was das Zweite betrifft, das Urteil des VGH betrifft, in der Tat, da muss ich Herrn Kasper ein Stück weit recht geben, aus diesem Urteil kann man natürlich noch nicht den Schluss ziehen, dass damit sozusagen die gesamte Nordwestlandebahn nicht mehr haltbar wäre. Wir haben im Übrigen im Vorfeld auch eine andere Variante bevorzugt. Wir wollten diese Nordwestlandebahn so nicht, aber das ist ein anderes Thema. Welche Konsequenzen in der Tat aus dem Urteil des VGH zu ziehen sind, das muss man noch halt bei genauer Analyse des Urteils dann erstmal noch feststellen. Was die Geschichte mit Roland Koch angeht, ich finde, es ist schon etwas merkwürdig, wenn ein Ministerpräsident zu einem derartigen Baukonzern dann wechselt. Ich will da jetzt gar keine Konstruktionen aufstellen, dass da irgendwelche unredlichen Sachen gelaufen sind, aber es hat schon ein gewisses Geschmäckle, wenn ein Politiker in dieser Stellung dann nach einem derartigen Großprojekt in doch relativ zeitlicher Nähe dann zu diesem Konzern wechselt und ein wesentlich besser dotiertes
Schröder in Sachen Gaspom.
Das gilt auch, ja. Ja, das, da habe ich gar kein Problem mit, Herr Kasper. Ich möchte da Gerhard Schröder an dieser Stelle gar nicht verteidigen. Ich finde auch das kritikwürdig, sage ich Ihnen ganz klar.
Ja, das war Herr Gasper von der SPD, um das einfach nochmal hier zu verdeutlichen. Denn wir sind ja nicht im Fernsehen und es gibt nicht diese Unterblendung. Und im Radio muss das der Moderator immer wieder nachholen. Und der Herr Wilken möchte zu dem Themenkomplex auch was sagen. Ich gebe jetzt zu Herrn Wilken und danach nochmal zu Herrn Berkut von den Grünen. Bitte, Herr Wilken, von der Linkspartei.
Ja, nur einen Satz zu Karenzzeiten. Also selbstverständlich brauchen wir deutlich längere Karenzzeiten beim Wechsel von der Politik in die Privatwirtschaft. Ansonsten bleibt es eben nicht nur ein Geschmäckle, sondern es entsteht Korruption. Das muss uns ganz klar sein. Aber zum Flughafen ganz kurz. Es wird ja immer irrwitziger. Es ist jetzt eine Bahn gebaut, die Demokratisierung des Lärms, wie das mal zeitweise in Hessen geheißen hat, hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen im Rhein-Main-Gebiet unter Lärm leiden. Keiner will jetzt mehr das dritte Terminal eigentlich in der Politik gebaut wissen. Das heißt, wir haben keine Abfertigungsmöglichkeiten für eine Bahn, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, wenn innerdeutsche Flüge, also Flüge bis zu 4 Stunden, endlich mit der Bahn abgewickelt werden würden. Von daher schließen wir uns hundertprozentig der Auffassung der Fluglärmgeplagten an und sagen, diese Landebahn wird nicht gebraucht. Sie ist zustande gekommen in einem Planfeststellungsverfahren. Einstellungsbeschluss, der von Gefälligkeitsgutachten, falschen Angaben, fehlenden Angaben nur so strotzt, die ist nicht rechtmäßig gebaut worden, die muss stillgelegt werden.
Ja, Herr Bergut, noch von der Piratenpartei. Sie kommen ja aus Kassel eigentlich, da gibt es ja auch einen Flughafen, aber der macht momentan wenig Krach, außer in den Medien. Die Position der Piraten, bitte.
Ja, also es gibt auch im Rhein-Main-Gebiet halt noch eine Partei, die sich wirklich rigoros gegen Nachtflüge ausspricht und für einen besseren Lärmschutz. Das sind die Piraten und die Piraten im Römer und dann auch in Zukunft im Römer. Aber Kassel-Calden ist halt auch ein Projekt, was ganz wesentlich von der Landesregierung vorangetrieben worden ist, wo jetzt für 275 Millionen Flughafen auf die Wiese gestellt worden ist, neben einem alten funktionierenden Flughafen, der schon da war, wo halt inzwischen zwei Flüge pro Woche noch abgefertigt werden, was ein totales Desaster ist. Und auch da lohnt es sich mal nachzugoogeln, wer denn da die Aufträge gekriegt hat und wie da die Verhältnisse sind. Denn auch da sind halt große Baufirmen wieder bedacht worden, die sicherlich auch Nähe zur Politik dann haben. Also diese Frage Drehtüreffekt, irgendwie ich gehe aus der Politik raus, lande hinterher bei großen Konzernen. Schröder Gazprom ist angesprochen worden, dann haben wir den Mappus und die ENBW und da sind richtig, richtig hässliche
Verstrickungen. Oder man landet irgendwo in Europa.
Ja.
Das kann einem auch passieren, also muss man vorsichtig sein.
Ja, genau, es ist nicht nur immer bei großen Konzernen, aber wir fordern halt auch eine Karenzzeit, dass solche Wechsel nicht sofort möglich sind. Und halt ein sehr viel transparenteres Umgehen bei solchen Verträgen zwischen Politik und Wirtschaft. Und wir wollen offene Verträge mit der Wirtschaft, keine Geheimverträge.
Ja, trotz aller dieser Proteste, die schon 72 Wochen hier andauern, die Fluglärmopfer demonstrieren jeden am Montag am Frankfurter Flughafen, stellte gestern die Fraport einen Bauantrag für den Bau des Terminal 3, haben wir ja gerade angesprochen. An dem sollen zukünftig 14 Millionen Flugpassagiere mehr abgefertigt werden. Da frage ich mich halt, wie soll überhaupt eine Lärmreduzierung erreicht werden, wenn die Zahlen auf Expansion stehen? Aber das auch nur vielleicht ein bisschen abschließen. Ich habe ja eine Befürchtung, dass wir alle, wie wir hier sitzen, gar nichts zu sagen haben oder fast nichts zu sagen haben. Denn der internationale Flughafen Frankfurt ist wohl eine Bundesangelegenheit. Na, die Frage an Herrn Gaspar, ist das so? Haben wir überhaupt ein Mitspracherecht bei solchen großen Projekten, die halt als Infrastruktur sehr wichtig sind für die Bundesrepublik?
Natürlich hat auch das Land das Mitspracherecht im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Ne? Es ist natürlich so, dass das Land nicht allein entscheidend ist, aber natürlich besteht da auch ein Einfluss des Landes. Und es besteht natürlich ein Einfluss auch aller anderer Beteiligten aus der Stadt Frankfurt. Alle Träger öffentlicher Belange sind ja in diesen Planungsprozess mit eingebunden und können sich da auch einbringen, wenn sie es denn tun.
Würde mich jetzt nochmal interessieren, was der Herr Kasper von der CDU dazu zu sagen hat, zu dem Flughafen. Und die CDU steht ja immer schon zu dem Flughafen, auch damals zu Holger Börners Zeiten noch, der ja auch zum Flughafen stand, also als Jobmaschine, als Tor zur Welt für Hessen und für Frankfurt und für die Bundesrepublik. Oder ist es bei Ihnen in der Partei auch mittlerweile so? Weil denn viele von denen, die am Flughafen ja auch demonstrieren, immer wieder sind ja auch CDU-Mitglieder, die auch mit dem Flughafen ein Problem haben. Wie ist das in Ihrer Partei? Bleibt der Kurs so, wie er war? Flughafen pro? Oder gibt es dort auch eine innerparteiliche Umdenken bzw. Kritik, die Sie zu spüren bekommen?
Wir sind nicht gegen die Flughäfen.
Ja, Herr Wilfels, kurz.
Wir sind nicht gegen den Flughafen.
Ja, das ist klar. Also, aber es bedeutet ja, wenn jetzt der Terminal 3 dann auch noch gebaut wird, dass da, Herr Kasper, wie ist da Ihre Situation oder Ihre Einschätzung von der CDU?
Also wenn Sie die Menschen fragen, dann werden die meisten sagen, sie verbinden mit Frankfurt den Bankenplatz und die Arbeitsplätze in dem Bereich. Richtig ist aber, dass wir in Frankfurt im Bereich Verkehr und Logistik mehr Arbeitsplätze haben als in der gesamten Banken- und Finanzwirtschaft. Und das hat natürlich im erheblichen Maße mit dem Flughafen zu tun. Das sind sehr viele Arbeitsplätze. Das ist eines der wesentlichen Gründe, warum sich andere Unternehmen hier ansiedeln und warum es Hessen wirtschaftlich gut geht. Überlegen Sie, dass 40% etwa des hessischen Steueraufkommens allein aus Frankfurt kommen. Das hat natürlich etwas mit der guten Infrastruktur und damit auch mit dem Flughafen zu tun. Uns ist aber genauso wichtig, dass alles getan wird, damit die Menschen mit möglichst wenig Fluggeräuschen belastet werden. Und deswegen haben wir auch eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Denken Sie nur allein daran, dass die Landegebühren für die lauten Maschinen erhöht worden sind und für die leisen gesenkt worden sind, aber auch viele andere Maßnahmen, um den Lärm zu reduzieren. Und hier haben wir in den nächsten Jahren noch einiges vor. Und wir glauben, dass wir das professionell weiter angehen werden.
Aber wie gehen Sie denn mit der Kritik, entschuldige, wenn ich gerade unterbreche, mir geht es auch wichtig, ich kenne etliche CDU-Mitglieder, die auch montags am Flughafen sind. Wie gehen Sie mit dieser Bedürfnislage auch der eigenen Mitglieder um, die sich durch den Fluglärm so stark beeinträchtigt fühlen, dass sie halt da sich auch der Flugverbots- oder Nachtflugverbotsforderung anschließen? Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen.
Dafür habe ich sehr großes Verständnis. Es gibt eben Gebiete, die durch die neue Landebahn zusätzlich mit Fluggeräuschen versehen sind. Dass die Menschen darüber verärgert sind, kann ich nachvollziehen. Eben ein Grund mehr, dass wir alles tun, um die Lärmbelastung nach unten zu bringen. Ich selbst wohne auch in Sachsenhausen. Ich sehe die Flugzeuge, ich höre die Flugzeuge. Ich habe Verständnis für die Verärgerung der Menschen. Aber wir müssen eben weiter daran arbeiten, dass wir leisere Maschinen einsetzen, dass wir Abflugverfahren wählen, und Anflugverfahren bei der Landebahn, die Hauptwohngebiete umfliegen. Die technische Entwicklung läuft hier. Das muss weiter betrieben werden.
Gut. Ja, ich habe eine Frage zu der geplanten Einhausung der Autobahn A66 oder auch die A661 im Frankfurter Osten. Und wenn ich richtig recherchiert habe, dann sind wohl alle Bundestagskandidaten der verschiedenen Parteien für die Einhausung. Allerdings unterstützt Frau Erika Steinbach von der CDU einen gemeinsamen Antrag nicht, weil sie nicht mit den Linken einen Antrag zusammen verabschieden möchte. Die Kosten für eine Einhausung liegen wahrscheinlich bei 200 Millionen Euro, die nach momentanem Stand die Stadt Frankfurt aufbringen müsste. Bundesmittel sind laut Verkehrsminister Ramsauer von der CSU dafür nicht vorgesehen. Und vielleicht eine Frage an Herrn Bocklet von den Grünen. Wie würden Sie argumentieren, damit den Bürger und Bürgerinnen der Stadt nicht noch mehr Geld weggenommen wird, indem sie Einhausungen für Autobahnen bezahlen müssen?
Ich war gerade vor einer Woche am Montag mit dem Planungsdezernent Kunitz vor Ort, dort an dem Wohngebiet. Das ist stark verlärmt. Da braucht es eine Lärmschutzmaßnahme. Und es war klug zu sagen, machen wir eine Entwicklungsmaßnahme, die eine komplette Einhausung beinhaltet. Und dadurch wird neuer Wohnraum geschaffen. Neue Wohngebiete können entstehen, weil dort dann logischerweise durch die Einhausung weniger Lärm vorherrscht. Diese Idee ist seit einigen Jahren auf dem Markt. Der grüne Planungsdezernent hat sie auch nochmal, oder vorher auch schon, der Planungsdezernent Schwarz, so wenn ich mich erinnere, haben die alle Machbarkeitsstudie gemacht. Es ist möglich, 200 Millionen muss man dann investieren. Die Stadt Frankfurt versucht das mit dem Bundesverkehrsminister, die Kosten aufzuteilen. Ich persönlich als Frankfurter Abgeordneter würde mich auch darüber freuen, dass das Land Hessen sich daran beteiligt. Der Gewinn ist immens, es können neue Wohnbaugebiete entstehen, neue Wohnungen. Das refinanziert das auch wieder über Steuereinkommen. Deswegen glaube ich, sind die Kosten angemessen. Man muss es machen, das ist ein riesengroßes Projekt, es entstehen auch mehr Grünflächen, weil das nicht nur eingehaust, sondern auch begrünt wird. Es entsteht auch eine Möglichkeit, den Grünzug einzubeziehen wieder. Eine riesengroße Chance für Frankfurt und wir Grüne begrüßen diese Idee ausdrücklich und werde mich auch als Landtagsabgeordnete massiv dafür einsetzen, dass das Land das in seiner Macht Stehende tut, um das finanziell zu unterstützen.
Ja, der Gaspar hat sich dazu nochmal geäußert. Aber bedeutet das nicht, diese Einhausung, dass wir von Automobilen gezwungen werden, uns hinter Mauern zu verkriechen, um vor ihnen geschützt vor dem Gestank und dem Lärm zu sein? Ist das denn wirklich so erstrebenswert? Ich meine, gut, die Verhältnisse sind so, da ist dieses Einhausen eine wichtige Maßnahme, aber ist das wirklich für die Zukunft eine Perspektive, wie wir unser Leben gestalten wollen? In öffentlichen Räumen, in städtischen Räumen?
Also man wird es nicht vermeiden können, dass auch in Zukunft Verkehrswege gebaut werden. Natürlich sollte man möglichst eine Politik verfolgen, die den Individualverkehr nicht noch weiter fördert. Aber das ist das eine. Das Thema Einhausung wird von meiner Partei schon seit Jahren hier in der Kommunalpolitik vertreten. Und was der Kollege Bocke zutreffend gesagt hat, es hätte mehrere Vorteile. Es hätte nicht nur die Frage des Lärmschutzes, die man da durchlösen könnte, sondern in der Tat würde man auch die Trennung der Stadt ein Stück weit aufheben. Man hätte städtebaulich einen Gewinn, man könnte dort Wohngebiete schaffen und auch den Grünzug da wiederherstellen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Was die Kosten angeht, ist es klar, dass die Stadt Frankfurt das nicht allein stemmen kann. Und die Argumentation in Richtung Bund ist für mich klar, das ist eine Bundesautobahn. Ne? Und eine die Folgen, auch die negativen Folgen einer Bundesautobahn sollten in erster Linie dann auch vom Bund bewältigt werden. Und da erwarte ich einfach auch vom Bund, dass er sich in nennenswertem Maß finanziell beteiligt. Dass sich das Land da auch daran beteiligt, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber das Gros der Kosten muss der Bund tragen. Und das muss auch eine klare Forderung an die nächste Bundesregierung sein. Dass Herr Ramsauer war ja mal hier und hat einen Schaufenstertermin gemacht, aus dem dann nichts gefolgt ist. Ne? Ja. Das von Herrn Ramsauer da nicht zu erwarten, ist es klar, aber Herr Ramsauer amtiert auch nur noch wenige Wochen und die nächste Bundesregierung, denke ich, wird da andere Akzente setzen.
Also meine letzte Aussage war, das sagen Sie jetzt noch, das prophezeien Sie, das lassen wir doch erstmal so dahingestellt. Autobahn, die Erweiterung der 661 durch Frankfurt macht letzte alte Wohngebiete in Frankfurt und auch Industriegebiete kaputt? Oder ist das auch ein Neuanfang? Was meinen Sie, Herr Wilken, für Frankfurt ist und für Hessen, wenn man diese neuen Konzepte verfolgt?
Ja, also prinzipiell finde ich es ja mal erst besser, wenn wir die Autos eintunneln und nicht die Häuser eintunneln. Da war jetzt irgendwie ein Missverständnis drin. Wir sehen auch, dass die Verkehrssituation gerade im Osten von Frankfurt so einfach nicht mehr tragbar ist. Es ist richtig, dass im Riederwald vor allen Dingen auch schützenswerte Siedlungen gefährdet sind, wenn da weitergebaut sind. Aber sie sind im Moment auch dadurch gefährdet, dass sich da tagtäglich, ich weiß nicht wie viele tausend LKWs, das ist kein haltbarer Zustand. Wo wir hinkommen müssen, ist ganz klar, dass wir den Individualverkehr und auch den Schwerlastverkehr deutlich wieder reduzieren müssen. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir jetzt Straßen planen. Wir stehen dafür, dass wir einen kostenfreien ÖPNV einrichten, um eben Individualverkehr einfach auch aus der Stadt rauszuhalten, weil es günstiger ist, mit S-Bahn und U-Bahn zu fahren. Wir sollten also jetzt nichts planen, was wir nicht mit anderen Mitteln durch eine Reduzierung des Verkehrs und damit auch des Verkehrslärms erreichen können.
Herr Burkhardt, in Anbetracht der Zeit, es ist gleich vorbei, möchte ich Ihnen jetzt nochmal, um der Ausgewogenheit Genüge zu tun, auch nochmal das Wort geben. Die Piratenpartei, wo unterscheidet sie sich bei den Konzepten, die jetzt kurz angesprochen wurden, zu eurem persönlichen Individualverkehr? Wie ist Ihre Stellung zur Autobahn?
Also wir haben keine explizite Beschlusslage zu der Einhausung, soweit ich das weiß. Ich denke aber, dass wir es auf jeden Fall unterstützen würden, da neuen Wohnraum zu schaffen, einfach auch, weil die Wohnsituation in Frankfurt ja extrem schwierig ist. Ansonsten stehen die Piraten für den umlagefinanzierten öffentlichen Nahverkehr. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel schaffen und den Verkehr sehr viel attraktiver machen, wenn wir halt da dieses Ticketsystem abschaffen und stattdessen sagen, wir finanzieren das und jeder kann es nutzen, so wie es passt. Und ansonsten sind die Piraten halt einfach die Alternative, die richtig Schwung in den Landtag bringen wird und da neue Themenkoalitionen möglich macht.
Das wird sich dann zeigen. Ich bedanke mich, oder wir bedanken uns. Bernd, ich dachte auch mal danke.
Ja, danke schön an alle, die hier waren. Ja, also wir sagen nochmal gleich die Namen. Jürgen Gaspar von der SPD, Ulrich Wilken von Die Linke, Volker Bergkuhg von der Piratenpartei, Herr Ulrich Kasper von der CDU und Markus Bocklet von den Grünen und Mr. Nonehm von der FDP.
Ja, und wer mehr über die Kandidaten wissen möchte, erfahren möchte, der wendet sich einfach an die Suchmaschine seines Vertrauens und kann dort die Namen eingeben und dann auch ein bisschen mehr noch erfahren. Aber wir haben noch eine andere Information, die Herr Berg noch kundtun möchte.
Ja, morgen wird die Sendung wiederholt. Am Donnerstag, den 19.09. in der Zeit von 14 bis 15 Uhr, kann man nochmal reinhören. Und dann auch in Kürze, in wenigen Stunden, auch als Podcast unter www.absmagazin.de.
Ja, und nächste Woche geht es dann wieder weiter hier beim ABS-Magazin und wir wollen versuchen, was zu dem Kongress, der jetzt übernächstes Wochenende stattfindet, wem gehört die Stadt, zu berichten und zu erzählen. Da ist dann wieder der Themenschwerpunkt eben Gentrifizierung.
Ja, wir sagen Tschüss alle miteinander und vergesst nicht, zur Wahl zu gehen am Sonntag. Mein Kumpel Bobo sagte, Es sind viele Menschen für unsere Demokratie gestorben. Wir sollten wenigstens wählen gehen.
Dem schließe ich mich an.
Tschüss, mach's gut. Ciao.
Lies und Bernd waren im Übrigen heute hier. Tschüss.